Willkommen zum philosophischen Frühschoppen, dem klimaneutralen Podcast. Heute mit dem Thema Automatisierung und die Fehlleistung der Digitalisierung. Josef Weizenbaum hat es vor langer Zeit formuliert. Wo sind sie? Die Inseln der Vernunft im Cyberstrom. Mittlerweile müssen wir uns aber die Frage stellen, wo diese digitale Welt überhaupt beginnt. Fachleute sprechen von der vierten postfaktischen Industrialisierung. Das hat übrigens nichts mit diesem werbewirksamen Geschwafel um Industrie 4.0 zu tun, das man auf Wikipedia nachlesen kann und hin und wieder auch durch die Fachpresse wuselt. Hier geht es um die zukunftsweisenden Visionen des Klaus Schwab und seinen Freunden vom Weltwirtschaftsforum in Davos. Die Themen drehen sich vornehmlich um Automatisierung und die Befreiung der Produktion vom Menschen. Wie es dazu gekommen ist, das kann ich schon sagen. Aber es ist doch eine lange Geschichte. Überspringen wir die Zeit der Fabrik- und Fließbandarbeit. Hier hat Charlie Chaplin mit seinem historischen Meisterwerk Modern Times aus dem Jahr 1936 hervorragende Aufklärung geleistet. Begeben wir uns einfach in die Epoche des neuen digitalen Aufbruches um 1970. Für alle Cineasten, wie man nun auf Neusprech zu Kinoliebhabern sagt, gibt es dazu auch eine gute Empfehlung von mir. Pirates of Silicon Valley. Die Geschichte um den Aufstieg von Bill Gates und Steve Jobs. Lange bevor es Google, Amazon und Facebook gab. Wir erfahren sehr unterhaltsam, wie eine Generation sich vom Problem des Altruismus befreit und zur Spaßgesellschaft mutiert. In so einer Umgebung war es dann nur eine Frage der Zeit, bis Lichtgestalten wie Mark Zuckerberg, Elon Musk, Robert Gnenitz und David Schneider gedeihen konnten. Falls die letzten beiden Namen nicht ganz geläufig sind, das sind die Gründer von Rocket Internet, der Firma hinter Zalando, welche in Sachen Aufrichtigkeit und Vertrauen Amazon in nichts nachsteht. Wenn wir gerade beim Thema Internet sind, hier hat sich Deutschland als Industrienation bisher nicht sonderlich mit Ruhm bekleckert. Jede TV-Talkshow oder Konferenz mit Themen zum Wirtschaftsstandort Deutschland und den hierzulande gewonnenen Errungenschaften bzw. Innovationen lässt sich mit Kommentaren zur Netzverfügbarkeit, Geschwindigkeitsausbau und Stabilität mühelos verbal erwürgen. Die Tarife für mobiles Internet in Bezug auf das verfügbare Datenvolumen ist in Deutschland, verglichen zu seinen europäischen Nachbarn, moderat ausgedrückt, im oberen Preissegment angesiedelt. Das trifft übrigens auch für Energiepreise wie Strom und Benzin ebenfalls zu. Aber dazu später mehr. Als ich im Jahre 2013 für ein Projekt in Tansania, Afrika war, hatten wir sogar im tiefsten Dschungel gut funktionierendes mobiles Internet und das für weniger Geld, als man in Deutschland für einen vergleichbaren Datentarif zu der Zeit bezahlt hat. In Puebla, Mexiko, ist der heimische Internetanschluss seit ungefähr dem Jahre 2015 optisch digital. Etwas, das in den neuen Bundesländern in Deutschland, deren Telefonnetz seit den 1990er Jahren optisch digital ausgebaut ist, bis heute, dem Jahr 2021, nicht möglich ist. Es wäre wohl technisch nicht einfach umzusetzen, verlautbart die Telekom regelmäßig. In der dritten Welt scheinen all diese Probleme nicht vorhanden zu sein. Was bei mir die Frage aufwirft, wie lange es noch dauern wird, bis die vermeintlich rückständigen Länder wie Tansania oder Mexiko an Deutschland vorbeigezogen sind. Für ein Land, dessen Politiker sich die digitale Transformation auf die Fahne geschrieben haben, keine besonders vorzeigbare Bilanz. Immerhin ist die Regulierung der Europäischen Union mit einer Gebührenobergrenze zwischen zwei EU-Staaten in Deutschland erfolgreich umgesetzt worden. Hier haben wir den Bemühungen der EU, den Netzbetreibern mit deren ungerechtfertigten Preisstrukturen für europäisches Roaming entgegenzutreten, einiges zu verdanken. Kaum zu glauben, wenn man an die Gurkenregulierung aus den späten 90er Jahren des letzten Jahrtausends denkt. Dass Deutschland nicht auf nationaler Ebene seinen Telekommunikationsunternehmen aus eigenem Antrieb einen Riegel vorgeschoben hat, demonstriert sehr deutlich die Handlungsbereitschaft der Berufspolitiker. Man muss sich gewaltsam daran erinnern, dass die Telekom zwar eine private Aktiengesellschaft ist, der Bund aber die Aktienmehrheit hält. Ältere Jahrgänge mögen sich noch an die vielen öffentlichen Verrisse im deutschen Fernsehen über das unzulängliche Kundenmanagement der Telekom erinnern. Ganze Satire- und Kabarettsendungen haben das damals thematisiert. Wir sehen schon, wie gut Deutschland auf die Ereignisse des Jahres 2020 in Sachen Heimarbeit und Heimunterricht vorbereitet war. Selbst wenn jeder deutsche Bürger, auch diejenigen, die in prekären finanziellen Verhältnissen leben, einen eigenen Computer haben, die Wohnung genügend Zimmer zum ungestörten Arbeiten besitzen und die Stromrechnung durch Unterstützung zum Lebensunterhalt finanziert wird, scheitert wohl alles an einem miserablen Telefonanschluss und Internetausfällen. Zum Thema digitalen Unterricht habe ich auch noch ein paar Gedanken, die ich teilen möchte. Ich bin immer sehr überrascht, wenn es um Argumente geht, die rechtfertigen, dass bereits im Vorschulalter Kinder an Computer herangeführt werden. Für mich benötige ich keinen umfangreichen Studien, um den Unnutzen eines solchen Vorhabens zu sehen. Der wohl stärkste Beweis gegen diese frühe Zusammenkunft von Kindern und Computern ist, wie Computerpioniere ihre Kinder erziehen. Bill Gates gestattet seinem Nachwuchs ein eigenes Smartphone, Tablet oder Computer erst im jugendlichen Alter. Er ist mit dieser Auffassung auch nicht alleine. Die Richtigkeit dieser Gedanken beweist schon die Beobachtung von Kindern, deren Eltern ihren Erziehungsauftrag darin verstehen, die Kleinen schon zeitig vor einem Bildschirm zu parken. In meiner Generation war das der Fernseher. Es gab zu dieser Zeit auch noch den Ausspruch, dass man von zu langem Fernsehen viereckige Augen bekommt. Heutzutage reagieren Hersteller auf Erkenntnisse, dass die hellen Displays zu Schlafstörungen und innerlicher Unruhe führen mit Programmen, die den Blauanteil des Lichtes reduzieren. Aber anstatt dass Eltern diese Meldung aufgreifen und die Zeit, die ihre Kinder vor einem solchen Rechner verbringen, reglementieren, wird diese Tatsache einfach ignoriert. Die Pharma hat dafür auch hervorragende Lösungen gefunden. Unter dem Etikett ADHS begegnet man dem neuen Lifestyle mit kleinen praktischen Tabletten. Ich bin dann immer sehr erstaunt, wenn selbige Erziehungsberechtigte sich über altgediente Traditionen in abgelegenen Bergdörfern lautstark echauffieren. Den Schnuller ordentlich in Alkoholiker getaucht, bevor er im Babymund verschwindet und gut ist. Die stressgeplagten Eltern wollen doch auch nur ihre Ruhe. Und vermutlich ist der illegal gebrannte Schnaps weniger gefährlich als die neumodischen Pharmazieprodukte. Na gut, es besteht noch die Möglichkeit, die Hütte beim Herstellungsprozess in die Luft zu sprengen. Kein schöner Gedanke, besonders für alle diejenigen, die in einer dicht besiedelten Stadt ihr Dasein fristen. Als ich Anfang der 1990er Jahre in der Schule erstmalig Informatikunterricht hatte, wurde uns ständig erklärt, dass man mit einem Computer förmlich alles machen kann. Ich erinnere, da gab es DOS und Windows war ein Programm, das man dazu installieren musste. Und dann noch extra starten. Die einzige Vorstellung, was die Dinger können, hat sich auf eine bessere Schreibmaschine beschränkt. Dass sich das schnell geändert hat, steht auf einem anderen Blatt Papier. Denn ich bin mir sicher, dass mindestens an unserer Schule niemand diese Entwicklung auch nur annähernd erahnen konnte. Wir auch. Wir Ossis waren ja gerade von der Wiedervereinigung, dem Westgeld und der Arbeitslosigkeit überrollt worden. Das wirklich Faszinierende an einem Computer ist seine Vielseitigkeit. Ich glaube, dass im Jahr 2021 selbst Experten, die mit diesen Maschinen täglich beruflich Umgang pflegen, sich der Mächtigkeit dieser Gerätschaften nicht vollends bewusst sind. Ein Universalautomat, dessen Funktion durch die darauf laufende Software und den angeschlossenen Geräten bestimmt ist. Der Fantasie sind kaum Grenzen gesetzt. Zum Glück gibt es nicht allzu viele Phantasten, die verstehen, wie auf diesen Maschinen gezaubert werden kann. Sonst würde unsere Welt bereits anders aussehen. Hier möchte ich nur an Dürrmatts Physiker erinnern. Wir Informatiker haben noch weit weniger Skrupel. Da unsere Arbeit viel abstrakter ist und nur wenige die Auswirkungen tatsächlich überblicken. Zum Thema die Möglichkeiten der Computer gibt es eine sehr schöne Geschichte über das Ausdrucken, die von alten Hasen gern erzählt wird. Ein finniger Tüftler hat ein Apparat entworfen, der am Computer angeschlossen wurde, und der Rechner hat dann Signale aus dem Texteditor gesendet, um kleine Stifte zu bewegen, die dann die Tasten einer Schreibmaschine gedrückt haben. Mir gefällt diese Vorstellung, weil sie zeigt, wie viele Techniker auch heute noch denken. An Schulen wurde aus dem Unterricht das Erlernen der Schreibschrift gestrichen. Meine Deutschlehrerin vertrat noch die Auffassung, dass die Schrift den Charakter bilde. So ganz Unrecht hatte sie damit nicht, denn durch das Üben einer Schönschrift trainiert man die Feinmotorik und die Auge-Hand-Koordination. Anscheinend ist es gewünscht, dass künftige Generationen diese Fertigkeit nicht mehr erlernen. Wollen also Eltern die bestmögliche Entwicklung für ihre Kinder, so können sie das kaum noch mit der Auswahl einer guten Bildungseinrichtung bewerkstelligen. Auch die Umstellung der Hochschulen im deutschsprachigen Raum für eine bessere internationale Vergleichbarkeit war sicherlich kein Beitrag zur Erhöhung des Bildungsniveaus. Die Kompression der Lerninhalte verhindert eine tiefgehende Beschäftigung mit den Themen. Das hat natürlich auch zur Folge, dass die gelernten Fakten von den Absolventen kaum angewendet werden können. Ursprünglich war eine Hochschulausbildung dafür gedacht, dass die Absolventen befähigt sind, selbstständig Lösungen für komplexe Probleme zu finden. Oft habe ich den Eindruck, dass heutzutage genau das Gegenteil passiert. Hier möchte ich auf die vielen kritischen Kommentare von Vera F. Birkenbiel über Schule, Lernen und Kreativität aufmerksam machen. Sie sieht die Schule als eine Einrichtung zur Herstellung der Uniformität, die jegliche Kreativität und Individualität zu verhindern versucht. Wenn wir nun sehen, wie leistungsfähig heutzutage ein einfaches Telefon im Vergleich der damaligen Computer ist, sehen wir auch, dass uns noch viel Neues bevorstehen wird. Als technikbegeisterter Mensch liebte ich es in den 90ern, allen möglichen Geräte zu konfigurieren und möglichst viele Funktionen zu nutzen. Fernseher, Videorekorder, Stereoanlagen und was es sonst noch so gab, das an den Strom angeschlossen werden konnte und in irgendeiner Form blinkte. Das war meine Welt. Und schon damals habe ich meiner resignierten Mutter zugestehen müssen, dass den Techniksprung, den sie ihren Eltern gegenüber gemacht hat, und dann ich ihr gegenüber, mit nichts vergleichbar sein wird, das meine Generation im Alter erwartet. Ja, sie hatte recht. Seit dieser Smartphone-Welle bin ich irgendwie nicht mehr mit vorne dabei. Und wenn ich ehrlich bin, stört es mich auch nicht. Es gibt andere Dinge, die mich stören. Es herrscht eine weit verbreitete Annahme, dass die vielen komplizierten Maschinen, die uns heute im Alltag umgeben, auch eine gute Schulbildung voraussetzen. Es ist richtig, dass es nur wenige Menschen gibt, die in der Lage sind, diese Maschinen zu entwerfen, herzustellen oder zu reparieren. Die Benutzung allerdings erfordert immer weniger Kenntnisse, da das Gerät zur korrekten Benutzung dem Nutzer bereits viele komplizierte Entscheidungen abnimmt. Und dazu habe ich natürlich auch einige Beispiele parat. Erinnern Sie sich noch zu Beginn der Nullerjahre mit der Einführung von kabellosem Internet zu Hause? Ja, die Router waren nicht vorkonfiguriert. Man musste damals den Router per Kabel zuerst mit einem Computer verbinden, um dann in den Einstellungen das Funknetzwerk zu aktivieren und ein Passwort zu vergeben. Heutzutage sind diese Geräte vorkonfiguriert und haben außen einen Aufkleber mit den notwendigen Informationen, um dem bereits aktivierten Funknetzwerk beizutreten. Nun brauche ich niemandem erklären, wieso er den Computer zum Router in den Keller tragen soll, um für das Wi-Fi ein Kabel anzuschließen. Auch die Supermarktkasse übernimmt immer komplexere Aufgaben. Die Kassiererin muss nicht einmal mehr dem Lesen und Schreiben mächtig sein, um das Gerät zu bedienen. Sämtliche Waren werden automatisch über einen Sensor erfasst und der Gesamtpreis ermittelt. Dank einer bargeldlosen Bezahlung ist das Problem der korrekten Wechselgeldrückgabe und der abendlichen Abschlussrechnung gelöst. Geschäfte müssen sich nicht mehr um ausreichend Wechselgeld kümmern und die gefahrenverbundenen Geldtransporte der Tageseinnahmen entfallen außerdem. Sehr angenehm für den Ladenbesitzer sind die damit verbundenen Kosten und Personaleinsparungen. Wer sich noch an die Skandale der Discountläden wie Lidl und Aldi erinnert, wird nicht so naiv sein und glauben, dass sich diese Protagonisten nun vom Saulus zum Paulus gewandelt haben. Treu nach dem Grundsatz Cui bono, wem nützt es, komme ich schnell zu dem Schluss, dass die treibenden Kräfte der Bargeldabschaffung aus dem Handel kommen und die Politik nur ihre Vorteile erkannt hat und damit das Vorhaben massiv unterstützt. Ich bin jetzt schon auf das Gejammer gespannt von all den Menschen, die momentan der Meinung sind, wie praktisch elektronisches Geld ist. Wenn sie sich der Folgen bewusst werden: Elektronisches Geld ermöglicht viel umfangreicheren Missbrauch, als sich der normale Bürger vorstellen kann. Es gibt keinen signifikanten Schutz vor einer Geldflut und der daraus erfolgenden Wirtschaftskrise. Dass Menschen dazu neigen, ihre Macht auszubauen und die hinzugewonnenen Möglichkeiten zu Missbrauchsexzessen führen, beweist unsere Menschheitsgeschichte kontinuierlich in jeder Epoche. Der permanente Zuwachs an Leistungsfähigkeit von Computern, um buntere Oberflächen zu gestalten, oder einen noch klareren Bildschirm, um sich mit sinnfreien Programmen berieseln zu lassen, ist für mich kein wirklicher Fortschritt. Schauen wir uns also mal an, wohin uns der vermeintliche Fortschritt als Gesellschaft hingeführt hat. Es macht mich ungemein wütend, dass man mit wenigen Augenblicken einen Vertrag abschließen kann, aber eine Armada von Anwälten braucht, um das dann wieder loszuwerden. Und da rede ich noch gar nicht von den üblichen Problemen, die die tollen Dienstleister geflissentlich ignorieren, weil sie die ganze Zeit damit beschäftigt sind, unberechtigterweise hart verdientes Geld vom Konto abzubuchen für Leistungen, die sie nicht erbringen können oder wollen. Willkommen in der Digitalisierung. Damit der Verbraucher die hart arbeitende Belegschaft nicht davon abhält, weitere Betrügereien zu ersinnen und umzusetzen, muss er mit seinen Wehklagen vom Unternehmen möglichst ferngehalten werden. Versuchen Sie einmal verbindlich vor dem Abschluss eines Telefon- oder Internetvertrages herauszufinden, wie diese Verträge wirksam gekündigt werden können. Da gibt es nur zwei mögliche Varianten. Die ehrliche ist, dass der Verkäufer es Ihnen nicht sagen kann. Die fiese, unehrliche Version ist: Sie werden einfach angelogen. Und spätestens bei der Kündigung finden Sie das dann heraus. Ja, und der Verursacher hat dann schon lange einen neuen Job irgendwo weit entfernt von der Stadt, in der Sie leben, gefunden. Also kämpfen Sie sich durch die kostenpflichtige Hotline. Nachdem das Konto dann leer ist und die Nerven blank liegen, haben Sie noch immer keinen echten Menschen erreicht, der Ihr Problem lösen könnte. Resignation folgt und die Dinge bleiben beim Alten. Diese Geschichte ist keine spezielle neue Erfahrung. In Deutschland kennen wir das seit der Jahrtausendwende zur Genüge. Und es wird immer noch von Monat zu Monat schlimmer. In einem leeren Reisezentrum der Deutschen Bahn muss man wie ein Bittsteller eine Nummer ziehen, um dann an den Schalter treten zu dürfen. Um dann seinen Wunsch, eine Fahrkarte kaufen zu wollen, vortragen zu dürfen. Erreicht man den Schalter ohne den wichtigen Zettel mit der bedeutungsvollen Zahl, erfolgt umgehend die Zurechtweisung und die Beratung wird so lange verweigert, bis der Fehler behoben ist. Was ich in diesen Fällen nicht begreife, wieso sich die Menschen dem beugen. Ich meine damit beide Seiten. Der Kunde kann ja gleich zum Automaten gehen, um seine Fahrkarte zu kaufen. Und was passiert dann mit dem nicht immer so netten Schaltermenschen? Naja, die Freisetzung, wie es in Fachkreisen genannt wird, ist für ihn eh schon lange beschlossen. Das ist im Jahr 2021 noch lange nicht das einzige Beispiel. Nein, es mehrt sich und es wird schlimmer. Ob am Fastfood-Schalter, das Wort Restaurant finde ich in diesem Kontext etwas unpassend, oder an der Selbstbedienungs-Supermarktkasse. Die Digitalisierung kennt keine Grenzen. Nein, keine Sorge, eine Selbstbedienungssupermarktkasse heißt nicht, dass Sie sich an deren Inhalt gütlich tun können. Sie machen als Kunde einfach den Job der Kassiererin, die dann nicht mehr gebraucht wird und bekommen noch nicht einmal einen angemessenen Rabatt für die eingesparten Lohnkosten. 5 Minuten mehr Lebenszeit müssen genügen, die dann vor irgendeinem Bildschirm wieder abgesessen werden können. Diese Vision erwartet uns natürlich auch in öffentlichen Bereichen. Was glauben Sie denn, was den Leuten so vorschwebt, wenn sie vom digitalen Bürgerhaus sprechen? Es erwartet sie ein überteuertes Callcenter, das in Indien Leute beschäftigt, die sie mit gebrochenem Deutsch abwimmeln. Die hohen Telefonkosten werden noch dazu verwendet, das Stadtsäckel aufzubessern, um die Inflation der Gehälter der Gemeindebediensteten auszugleichen. Irgendwie muss man ja willige Gehilfen finden. Und Geld ist für viele ein gutes Argument. Ich will an der Stelle gar nicht fragen, was aus all den Menschen wird, die dann nicht mehr benötigt werden. Nach den Erfahrungen, die wir bei der Einführung der Sozialreform, auch Hartz IV genannt, gemacht haben, sehe ich da wenig Optimistisches. Viel spannender im Moment ist für mich aber das Thema sozialer Umgang. So gab es Anfang der 2000er eine Reform in Deutschland, mit der eine Praxisgebühr beim Arzt eingeführt wurde. Man wollte die Krankenkassen entlasten, na, weil so viele Rentner zum Arzt gegangen sind, wenn diese sich einsam gefühlt haben. Es hat sich ja sonst keiner mit den alten Menschen in unserer hektischen Gesellschaft beschäftigt. Wir auch. Wir haben ja keine Zeit. Das Auto, welches wir uns nicht leisten können, um die Menschen zu beeindrucken, die wir nicht leiden können, kommt nicht von irgendwo und muss mit einem Job, den man nicht mag, finanziert werden. In solchen Konstellationen trifft die Bezeichnung Schmerzensgeld eher das, was man mit Lohn oder Gehalt meint. Und Schmerzensgeld fällt in Deutschland bekanntlicherweise nicht sehr hoch aus. Folge dieser Gebühren war aber auch, dass viele Menschen, die einen Job hatten, und dann krank wurden, nicht das Geld hatten, um zum Arzt zu gehen. Und das, obwohl sie krankenversichert sind. Die 10 Euro waren einfach nicht übrig, denn es kommen ja noch Rezeptgebühren dazu. Was ist aus den Krankenkassen geworden, die es mit den Zusatzbeiträgen, die frei erhoben werden konnten, übertrieben haben? Ja, genau. Die sind pleite gegangen und wurden mit größeren Kassen zusammengelegt. Warum deren Versicherungsbeiträge nicht ausgereicht haben, wurde aber nie thematisiert. Was passiert nun mit uns, wenn wir alt und einsam werden? Selbst im Supermarkt die 2 Minuten Gespräch mit der Kassiererin sind nicht mehr möglich. Denn 6 oder mehr Kassen werden nun von einer Person beaufsichtigt, die dank modernster Überwachungstechnologie sofort gemaßregelt wird, wenn auch nur ein falscher Blickkontakt zustande kommt. Auch diese Person werden wir bald nicht mehr brauchen, dank der Digitalisierung. Sie glauben mir nicht? Kein Problem, ich kann das erklären. Das Zauberwort heißt künstliche Intelligenz. Dank Gesichtserkennung und anderer biometrischer Erkennungsmerkmale werden wir künftig beim Betreten und Bewegen in einem Geschäft vollständig erkannt und überwacht. Lange bevor wir an der Kasse sind, weiß das System, ob wir gestohlen haben oder die Waren im Einkaufskorb mit unseren finanziellen Möglichkeiten vereinbar sind. Beim Verlassen des Geschäftes wird einfach unser Konto belastet. Das können dann auch Strafgebühren für zu viel Zigaretten- oder Alkoholkonsum sein, die dann für das Gemeinwohl aus erzieherischen Gründen sofort an das Gesundheitsministerium zur freien Verwendung überwiesen werden. Und sollte einmal bei der Buchung ein Fehler auftreten und das System eine Ware berechnen, die Sie nicht mit heimgenommen haben, können Sie es gut sein lassen oder sich mit der bewährten Telefonhotline auseinandersetzen. Sie wissen ja, wie das läuft. Das Schöne an diesem gerade gezeigten Szenario ist, dass Sie während des gesamten Einkaufes mit keinem einzigen Menschen reden müssen. Das ist sowieso das Beste für alle. Denn unsere SMS- und Messenger-Generation ist eh kaum in der Lage, einen vollständig grammatikalisch korrekten Satz zu formulieren. Abkürzungen wie HDL und LOL befreien die Sprache ja auch von unwichtigem Ballast. Es gibt viele Menschen, die der Meinung sind, Es ist sehr wichtig, wie man etwas sagt. Die althergebrachte Weisheit, dass Taten mehr als 1000 Worte sagen, gilt damit als überholt. Selbst Fragen, wo einzelne Waren zu finden sind, müssen nicht mehr gestellt werden. Das interne automatische Leitsystem führt Sie, die Mombi-Generation, zielsicher zum passenden Produkt. Es wäre auch naiv anzunehmen, dass jeder Kunde denselben Preis zu sehen bekommt. Digitale Preisschilder mit Erkennungssensoren wissen bereits im Voraus, was sie sich leisten können und passt alles optimal an, damit der Preis auch gut für sie ist. Wird er ausschließlich auf ihrem Smartphone angezeigt. Verwechseln Sie das aber bitte nicht mit dem gefühlsduseligen Begriff Solidargemeinschaft, wo jeder das gibt, was er kann, um die Schwachen zu unterstützen. Nein, hier geht es um Gewinnmaximierung. Jeder darf das für ihn absolut erträgliche Maximum zugunsten der Handelskette abdrücken. Es ist schon sehr deprimierend, in so eine Zukunft zu schauen. Aber wir einfachen Menschen tun eben alles dafür, dass diese Vision auch wahr werden wird. Willkommen in der Digitalisierung, wo Computer knallharte Entscheidungen treffen, die nicht durch lästige menschliche Empathie fehlgeleitet wurde. Denn das ist, was wir uns erwählt haben. Wenn Sie nun denken, diese Dystrophie ist zu überzogen und wird so niemals Wirklichkeit werden, gebe ich Ihnen recht. Es ist wie mit den Werken von Orwell oder Huxley. Die Realität wird weitaus schlimmer. Oder glauben Sie, dass man sie noch auf die Straße lassen wird, um einzukaufen? Das erledigt alles Ihr Smart Home für Sie. Eine Vision von hellen Städten ohne Verkehrschaos, mit sauberer Atemluft, ohne Kriminalität und zufriedenen Menschen erfordern eben von jedem ein paar kleine Opfer. All die tollen Einsparungen von CO2, wenn es keinen Individualverkehr und generell keine Reisen mehr gibt. Der Himmel ist ohne Flugzeuge einfach viel schöner und blauer. Und was machen wir mit all der eingesparten Energie? Genau. Die brauchen wir dringend für die vielen benötigten Rechenzentren, um all die sauberen digitalen Dienstleistungen anbieten zu können. Ich frage mich, ob Gretchen Gutmensch schon einmal etwas von Green IT gehört hat. Wir bringen jedes Jahr neue Geräte auf den Markt, die noch weniger Energie verbrauchen. Als verantwortungsbewusster Mensch ist es ja auch sehr wichtig, im Sinne für die Allgemeinheit nun jedes Jahr die alten Energieschleudern gegen die verbesserte Version auszutauschen. Nun, und weil unsere Schulbildung den Bach runtergegangen ist und kaum jemand noch richtig rechnen kann, fällt niemandem auf, dass wir 100.000 Watt aufwenden, um ein Gerät zu entwickeln, herzustellen und an den Kunden auszuliefern, bis er es nutzen kann, und dann innerhalb eines Jahres anstatt 110 Watt nur noch 98 Watt verbraucht. Ob es einen Ausweg gibt? Ich denke schon. Ich kann es kaum anders ausdrücken, als alles das, was uns permanent als Reform verkauft wird, nichts weiter ist als ein riesiger Pfusch von inkompetenten, egoistischen und machthungrigen Menschen. Denn sonst würden wir andere Mittel und Wege finden, die uns als Gesellschaft gemeinsam nach vorne bringen, anstatt größere soziale Gräben auszuheben und das dann als Fortschritt zu verkaufen. Deswegen will ich zum Abschluss ein positives Bild zeigen. Unter fortschrittlicher Technologie verstehe ich Anwendungen, die nicht wie derzeit üblich von einem innovativen Projekt zum allumfassenden Koloss werden. Kleine, leistungsfähige und korrekt arbeitende Programme, die auf ausschließlich ein Thema hochspezialisiert sind und dadurch optimale Ergebnisse erzielen. Und wie können wir dahin gelangen? Wenn wir als Menschen wieder Werte entwickeln, für die wir einstehen, weg von der Idee, schnell reich zu werden oder irgendwie Ruhm und Beachtung zu bekommen. Halten wir es wie Einstein, der auf die Frage antwortete, woher er seine Ideen nehme. Lapidar meinte, wieso Ideen? Mein ganzes Leben habe ich einem einzigen Thema gewidmet. Setzen wir einfach die Erkenntnis um, dass Lebensqualität sich dadurch ergibt, wenn es möglichst vielen Menschen gut geht, ohne die Sorge um Sicherheit, Obdach und Nahrung. Finden wir die Zeit, wirklichen Fortschritt zu entwickeln, indem wir wieder die Leistung eines jeden Einzelnen würdigen. Unser Ziel sollte es sein, jedem Individuum einen Platz in der Gesellschaft selbst finden zu lassen. Gerne kann die Gemeinschaft dabei helfen, den richtigen Platz zu finden, aber bitte ohne dabei etwas vorzuschreiben. Wir können viel aus den Paradigmen von IT-Projekten lernen. Denn schon Tom DeMarco sagte ganz deutlich, Menschen machen Projekte und jeder Mensch im Projekt hegt grundsätzlich gute Absichten. So gibt es Kollegen, die nicht direkt am Fortschritt beteiligt sind. Aber sie schaffen eine kreative Atmosphäre, die es den Kollegen ermöglicht, außerordentlich produktiv zu sein. Jedes System ist nur so stark wie sein schwächstes Glied. Es ist aber falsch anzunehmen, dass man ein System dadurch verbessert, wenn man alle filigranen Teile daraus entfernt. Das Ergebnis wird etwas Träges und Grobes werden, dessen Nutzen schnell in Frage gestellt werden wird. Machen wir uns also gemeinsam auf den Weg, bevor es zu spät ist.